Willkommen zur Lebenshilfe. Ich heiße Bodo Klose. Ich begrüße Sie ganz herzlich aus unserem Radio Horeb Studio in Ravensburg. Und ganz besonders möchte ich heute die Hörerinnen und Hörer aus dem Großraum München begrüßen, die uns über die UKW-Frequenz 92,4 hören. Diagnose Demenz. Wenn der Arzt eine Demenz feststellt, dann ist das zunächst einmal ein Schock. Für die Betroffenen wie für die Angehörigen. Der Schock geht einher mit Ängsten und Befürchtungen wie: Ach, ich kann dann nicht mehr über mich selbst bestimmen, ich kann keine eigenen Entscheidungen mehr treffen oder gar, ich könnte meine Persönlichkeit verlieren. Doch die Erkrankung verliert an Schrecken, wenn es gelingt, dass der Betroffene das eigene Leben, wenn auch eingeschränkt, bis zuletzt mitgestaltet. Denn so bleibt die Lebensqualität für Erkrankte wie für die Angehörigen weitgehend erhalten, sagt Dr. Ursula Sottong, die Leiterin der Fachstelle Demenz bei den Maltesern. Die Malteser, sie begleiten und versorgen Menschen mit Demenz bereits seit vielen Jahren und haben auf dem Gebiet entsprechend viel Erfahrung. Und diese Erfahrung haben sie in einem Buch zusammengefasst, das den Titel trägt: Mit Demenz leben, den Alltag gestalten. Dr. Ursula Sottong ist medizinische Ärztin, Gesundheitswissenschaftlerin und Silvia Hemmet Trainerin. Sie ist verheiratet und hat 3 Töchter. Und neben der Fachstelle Demenz leitet sie bei den Maltesern in Köln auch die Abteilung für Gesundheitsförderung und Prävention. Aus Köln ist sie uns nun auch zugeschaltet. Grüß Gott, Dr. Sottong.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen. Sie sind Silvia Hemmet Trainerin und die erste Silvia Ärztin in Deutschland. Was bedeutet das?
Die Stiftung Silvia Hemmet ist eine Stiftung, die Königin Silvia 1996 unter dem Eindruck der Demenzerkrankung ihrer Mutter ins Leben gerufen hat. Die Königin hat damals genau das erlebt, was heute auch alle Angehörigen sehen, wie die Demenz sich auf ihre Mutter und auf die gesamte Familiensituation auch auswirken kann. Und damals war sie auf der Suche nach Unterstützung und Hilfe und hat mit der Professor Beck-Fries, der ersten Palliativmedizinerin Schwedens, jemanden gefunden, die gesagt hat: Wir reden jetzt mal anders über das Thema Demenz und wir gucken nicht hin, was alles nicht mehr geht, sondern wir gucken hin auf das, was geht, und wir wollen vor allen Dingen gucken, dass wir die Lebensqualität für die Erkrankten und für die Angehörigen erhalten, was natürlich der Königin auch ein Anliegen war. Die Königin hat dann diese Stiftung ins Leben gerufen, unterstützt durch diese Ärztin. Und die Stiftung hat dann im Laufe der Jahre viele unterschiedliche Ausbildungsangebote entwickelt für unterschiedliche Zielgruppen. Und vor 3 oder 4 Jahren dann mit der Karolinska-Universität in Stockholm nochmal einen eigenen Masterstudiengang aufgesetzt für Ärzte, die in diesem Themenfeld unterwegs sind, ein Master of Science. Es gibt aus dem ersten Studiengang gibt es 7 schwedische Ärzte und aus dem zweiten 6, und davon ist eine deutsche Ärztin eben dabei. Und die Königin ernennt dann mit Abschluss des Masters diese Ärzte zu Silvia-Ärzten, um nochmal ihr Anliegen damit zum Ausdruck zu bringen und zu zeigen, es braucht halt eine eigene Qualifikation und eine eigene Kompetenz, um die Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen adäquat zu begleiten.
Also eine ursprünglich deutsche Königin Silvia und eine deutsche Silvia-Ärztin. Das Thema kommt mehr und mehr ins Rollen in Deutschland. Es ist ja auch die Pflegereform wurde jetzt auch angepasst zum 1. Januar diesen Jahres. Auch noch mehr auch Hinblick auf die Demenzkranken. Also in der gesamten Gesellschaft wächst der Fokus, das Bewusstsein mehr und mehr. Man muss hier was tun. Man muss hier mehr Vertiefung gestalten, mehr Transparenz, wir reden drüber. Und wir werden mit Ihnen, Frau Dr. Sottong, in der Lebenshilfe in den kommenden Monaten dieses Thema Demenz vertiefen. Und dafür schon mal vielen Dank. Und vielleicht noch dieser Gedanke dazu: Die Menschen werden ja immer älter. Und ja. Also ich habe in Ihrem Buch ist zum Beispiel auch so eine Statistik drin. Da steht drin, bei den über 80-Jährigen liegt die Häufigkeit einer Demenzerkrankung bei ca. 10%, bei den 85-Jährigen sind es 20% und bei den über 90-Jährigen liegt die Häufigkeit einer Demenzerkrankung bei 30%. Immer sind es sind immerhin noch mehr, die nicht an einer Demenz erkranken, Also das vielleicht müssen wir vielleicht auch mal sagen, dass also, weil es ist ja schon dieses Ding, Demenz, dann kommt so ein großer Gedanke, ja, wie geht's einem denn damit? Wie empfinden Ihrer Erfahrung nach älter werdende Menschen dieses Thema?
Also es ist natürlich schon so, dass das hängt da wie eine dunkle Wolke vor den Menschen, die älter werden. Und in dem Moment, wo sie im Umfeld demenzkranken Menschen erleben, sagen die sich, das hätte ich ungern für mich selber. Wir haben ja Untersuchungen, die zeigen, dass im Moment mehr Menschen Angst vor einer Demenz als vor einer Krebserkrankung haben. Nun ist es aber so, ist ja immer eine Frage des Blickwinkels, ne? Ist wie im Fußball. Also wenn Sie sagen, was ja auch im Buch steht, 30% der über 90-Jährigen bekommen eine Demenz, dann bekommen 70% keine. Und da muss man sich halt entscheiden, guckt man eher auf bei dem 2 zu 1, ne? Gehört man zu denen, die 70% ausmachen oder die anderen? Und diese, ich denke, was ganz wichtig ist, wir wissen nicht, was auf uns zukommt, aber die Hoffnung zu haben, dass es mich vielleicht nicht erwischt, hat ja eine höhere Wahrscheinlichkeit. Also ich will das gar nicht wegreden, das Risiko, aber eben nicht mit 75, 80 Jahren zu denken, und wenn ich jetzt mit 90 eine Demenz bekomme. Das ist ganz, also ich glaube, das ist ganz entscheidend auch für die Angehörigen. Das andere ist natürlich, was kann man tun präventiv, um möglichst lange diese Erkrankung hinauszuschieben oder dazu beizutragen, dass sie sich nicht so massiv auswirkt. Das sind nochmal andere Themen. Aber ich denke, das Prinzip Hoffnung ist ein ganz wichtiges, sonst gehen wir gleich in die Depression.
Also, Sie sind ja auch Spezialistin für Prävention. Also Hoffnung ist sicher ein Thema. Vielleicht können Sie vielleicht kurz ein paar Sätze. Es wird sicher ein eigenes Thema in einer eigenen Sendung sein, aber was kann man denn präventiv ganz grob tun, schon mal als Ausblick, bevor wir dann uns der Demenz widmen?
Also, wir wissen noch nicht, was wir tun können, um die Demenz zu verhindern. Das muss man definitiv so sagen. Aber eine gute Nachricht ist, die vererbbare Form ist sehr selten. Das heißt, wenn ich dann eine Mutter habe, die mit 80, 85 eine Demenz bekommt, dann ist nicht gesagt, dass ich die auch bekomme. Das finde ich schon mal wichtig für die Angehörigen. Dann ist es halt so, wir wissen heute, dass der Lebensstil eine große Rolle spielt. Dazu gehört, was ganz wichtig ist, soziale Kontakte zu pflegen. Und die Vereinsamung im Alter gibt der Demenzentwicklung Vorschub. Also wenn Leute nachher alleine leben, kaum noch Kontakte haben, nicht mehr rausgehen, auch die ihre Kreise nicht pflegen, wir sehen, dass diese Menschen, wenn sie auch eine Demenz bekommen, viel schneller uns wegrutschen. Das spricht dafür, dass wir überall da, wo wir Möglichkeiten haben, uns aktiv beteiligen. Das Zweite ist, unser Gehirn verändert sich ja mit dem Alter, und unser Gehirn kann immer wieder neue Strukturen aufbauen, wenn wir neue Dinge lernen. Das heißt, wenn wir in unserem Leben interessiert sind und uns auch wieder neuen Aufgaben stellen, auch im Alter dann nochmal vielleicht eine Sprache lernen oder uns sozial engagieren oder eine Ausbildung durchlaufen, dann sind wir gut beraten im Hinblick auf Demenzprophylaxe. Dann ist es so, dass wir schon in jungen Jahren auch was dazu tun, beitragen können, indem wir uns gesund ernähren. Das ist wirklich das A und O. Als Gewicht halten, alles dafür tun, dass auch unser Herz-Kreislauf-System gesund bleibt. Das bedeutet, dass wir uns auch körperlich betätigen und nicht als Couch-Potato enden. Also ich meine nichts gegen Fernsehen und Chips und ein Glas Rotwein am Abend, aber es muss auf der anderen Seite über Tag auch viel Bewegung erfolgen. Und dann ist es so, die Mediziner nennen das mediterrane Ernährung, also gedünstetes Gemüse und eben viel von dem, was man heute eigentlich in jeder Zeitung lesen kann. Wir sehen halt schon, dass das einen großen Einfluss hat, weil eben alles das, was unsere Organe ausmacht, auch positiv beeinflusst wird. Und ein Diabetiker hat halt ein höheres Risiko, jemand mit einer Hochdruckerkrankung hat ein höheres Risiko und so weiter. Und Sie sehen, die Ratschläge sind immer dieselben, ne? Tun Sie was für sich in jungen Jahren, und auch wenn Sie älter sind, bleiben Sie nicht sitzen, bleiben Sie geistig und körperlich aktiv.
Also
Mich
schon
ist,
mal, ja.
und dann eben, wenn Sie dann nicht mehr berufstätig sind, dann wenigstens ehrenamtlich, ne? Also das ist ja nochmal eigentlich ein großes Petitum auch, sich dann auch ehrenamtlich zu betätigen.
Also schon mal wertvolle Tipps, wie man eine Demenz ja, vermeiden kann oder zumindest vorbeugen kann. Also ich fand es jetzt ganz spannend, auch diese Idee, nochmal eine Sprache zu lernen. um das Gehirn auch da nochmal zu trainieren. Aber Sie haben jetzt ganz viele Sachen schon mal ausblickend gesagt. Wie gesagt, es wird dann auch mal in einer anderen Sendung dann richtig vertieft werden. Sie sind eine Spezialistin für Prävention. Das wird sicher auch eine sehr spannende Sendung dann, weil es eben sehr hilfreiche Tipps sind, die Sie uns da geben.
Aber vielleicht darf ich gleich dazwischen. Also diejenigen, die jetzt gut zugehört haben, die können trotzdem jetzt schon anfangen, auch wenn wir das später vertiefen. Also es ist nie zu spät.
Ja, ja, lieber heute anfangen als morgen, weil morgen ist dann der nächste Tag und dann sagt man morgen ja wieder morgen. Okay, aber ich verstehe schon, wie Sie es meinen.
Die Zeit der guten Vorsätze, ich weiß, ja.
Gehen wir also jetzt mal, sagen wir mal, es ist tatsächlich so, die Diagnose steht im Raum, Demenz. Vielleicht können Sie, bevor wir sagen, wie man damit umgehen kann, nochmal kurz schildern, auch das wird sicher ein eigenes Thema sein. Was ist eigentlich eine Demenz?
Also Demenz ist, wir nennen das heute eine, ich sage das mal medizinisch, eine progrediente Erkrankung, die sich auf unsere Kognition auswirkt. Das klingt unheimlich komplex. Demenz sagt nichts anderes, als dass wir viele der Fähigkeiten, die wir im Laufe unseres Lebens erwerben, durch veränderte Gehirnstrukturen auch wieder verlieren. Es ist eigentlich die Umkehrung unseres Lebens. Wir kennen als Ursache, und Demenz ist eigentlich ein Familienname, wir kennen heute über 100 verschiedene Ursachen für das, was wir Demenz nennen. Mit anderen Worten, Demenz ist letztlich nichts anderes wie Fieber oder so. Es ist ein Zeichen für Prozesse, die in meinem Kopf stattfinden. Nun ist es so, dass eine Demenz, für eine Diagnose brauchen wir verschiedene Kriterien. Also jemand, der nur vergesslich ist, hat noch keine Demenz. Also Vergesslichkeit, auch zunehmende Vergesslichkeit im Alter, kann auf Dauer hinweisen, dass sich mal eine Demenz entwickelt. Lassen wir aber heute unter sogenannt MCI laufen, Minimal Cognitive Impairment, also eine Einschränkung dieser Gedächtnisleistung. Für eine Demenz muss eine weitere Situation hinzukommen, die kann sehr unterschiedlich sein. Es kann sein, dass jemand die zeitliche Orientierung verliert. Es kann sein, dass jemand die örtliche Orientierung verliert oder über Handlungsabläufe nicht mehr verfügt. Typisches Beispiel, man hat eine Praxis und sagt, ich habe jetzt einen Patienten, dem gebe ich einen Zettel mit, kommen Sie übermorgen wieder. Der kommt eine Stunde später wieder und sagt, ich sollte doch wiederkommen. Oder aber nach 2 Tagen kommt er nicht und sie rufen dann die Partnerin, die Ehefrau an und sagen, wo bleibt denn ihr Mann? Ja, wie? Sollte der wiederkommen? Hat er gar keine Beziehung überhaupt zu dieser Zeit? Oder aber sie haben jemanden, der sich sehr schwer tut, noch wieder nach Hause zu finden und jetzt gar nicht mehr rausgeht und alle möglichen Ideen hat, warum er eigentlich jetzt nicht rausgehen will. Oder aber sie erleben, dass jemand immer dieselben Dinge einkauft und der Kühlschrank überquillt, aber andere Sachen nicht, weil diese Person eben beim Einkaufen nur noch auf die gewohnten Dinge zurückgreift. Oder aber als letztes Beispiel, so typische Handlungsabläufe, sie wollen kochen, sie wollen Kartoffeln kochen, dafür schälen sie die Kartoffeln, waschen die vielleicht vorher, reinigen die nach dem Schälen, tun die in Wasser, bisschen Salz dazu und stellen den Herd ab. Und dann sehen sie plötzlich, wie jemand, der immer Kartoffeln geschält hat, die schmutzigen Kartoffeln ins Wasser tut, den Herd anstellt. Und wenn sie hinterher fragen, wolltest du Pellkartoffeln machen, sagt ja, ja. Oder aber die Kartoffeln ohne Wasser aufsetzt oder was auch immer. Also dass die Dinge, die uns so gewohnt sind, denken, planen, handeln, plötzlich in dieser alten Funktion nicht mehr funktionieren. Das sind so frühe Zeichen. Manche haben plötzlich auch einen sehr kargen Wortschatz, Wortfindungsstörungen oder sie denken, meine Güte, Mensch, mein Vater, der war früher so eloquent, der sucht jetzt immer wieder Begriffe oder der benutzt Begriffe, die passen gar nicht zu ihm. Also es ist halt ein Konglomerat. Und wir sagen in der Medizin, wenn jemand länger als 6 Monate über Verschlechterung des Gedächtnisses gegen vorher verfügt und eine weitere Verschlechterung in solchen Funktionen hat, dann ist eine Demenz wahrscheinlich. Und dann müssen wir Untersuchungen laufen lassen, um die zu bestätigen. Und dann, vielleicht auch gleich jetzt schon, dann kann es eine typische Demenz sein, eine Alzheimer-Demenz oder was auch immer. Oder es kann aber auch sein, dass jemand eine Stoffwechselerkrankung hat, die zu ähnlichen Symptomen führt. Und darum ist eine Diagnose so wichtig, weil eine Alzheimer-Demenz können wir nicht heilen, aber eine sogenannte sekundäre Demenz, weil bestimmte Mangelerscheinungen vorliegen, die können wir dann medizinisch auch wieder angehen. Und damit sind wir wieder beim Thema. Demenz ist, ich sage immer, der Familienname und es gibt ganz viele Vornamen. Und damit ich weiß, was vorliegt, muss ich wissen, ist es eine Alzheimer-Demenz, ist es eine gefäßbedingte Demenz, ist es eine Demenz durch eine Tumorerkrankung im Kopf, nach einem Unfall, durch einen Vitamin-B12-Mangel oder was auch immer.
Und dann kann man entsprechend unterschiedlich reagieren, weil wenn man eben ja auch noch was tun kann, medizinisch oder therapeutisch, dann ist ja schon mal viel geholfen und dann ist nicht diese Diagnose Demenz von vornherein gleich bedeutend mit, ja, es ist irgendwie dann auch zu Ende, weil das ist ja so, diese Angst, die mitschwingt, Sie haben die Angst angesprochen, die Leute haben, wenn ja, sie sagen, ich will hoffentlich nie an der Demenz erkranken, weil sie dann eben auch gleich sehen, was da alles dann den Bach runtergeht.
Aber wichtig ist, man kann immer etwas tun, auch therapeutisch, man kann nur nicht heilen. Und wir unterscheiden ganz stark, wenn jemand eine Vitamin-B12-Mangelerkrankung hat, was im höheren Alter häufiger vorkommt, und ich gebe dieser Person Vitamin B12, dann verschwinden die Demenzsymptome. Wenn ich Glück habe, dann habe ich eine echte Heilung. Wenn ich jemand habe mit einer Alzheimer-Demenz und ich das weiß, dann kann ich viel tun, um diesen Menschen in seinen Alltagsfähigkeiten zu unterstützen. Und dann nennen wir das Palliativmedizin. Das heißt, ich gehe mit den Symptomen und fördere diesen Menschen so, dass noch lange seine Restfähigkeiten erhalten bleiben und er am Leben teilnehmen kann. Also ich kann immer etwas tun, aber um zu wissen, was ansteht, brauche ich als erstes die richtige Diagnose. Und darum ist, wenn bei mir Leute anrufen und sagen, ich glaube, jemand hat eine Demenz, dann sage ich, dann gehen Sie zur Diagnostik. Und wenn jemand anruft und sagt, also meine Mutter hat eine Demenz, dann ist meine erste Frage, wer hat das diagnostiziert? Und wenn es dann heißt, ja, wir glauben das, dann sage ich, das ist keine Glaubensfrage, das muss eine ordentliche Diagnose haben und dann können wir immer noch etwas tun. Das ist eine ganz wichtige Botschaft.
In Ihrem Buch schreiben Sie auch, es sind viele schöne Beispiele drin, also Beispiele, die plastisch sind, damit man sich vorstellen kann, wie unterschiedlich eine Demenz eine Auswirkung haben kann. Immer natürlich auch, wenn man Krankheiten beschreibt, immer auch, ja, schade, dass sowas passiert, aber es ist hilfreich, eben die Unterschiedlichkeit zu sehen, das ist schon mal sehr praktisch. Und Sie sagen, dass eben die Diagnose einer Demenzerkrankung ja ein sehr eingreifendes Erlebnis in das Leben eines Menschen ist, aber es ist nicht das Ende. Und Sie sagen es, wir überschreiben das mit diesem Begriff, ein Zugewinn an Jahren. Was meinen Sie damit?
Also für viele ist es ja so, wenn sie sehen, dass jemand eine Demenz hat und die fortschreitet, dann gibt die Umwelt auf und sagen, das ist ja nicht mehr der Mensch, den ich kannte, der ist jetzt so anders und es lohnt nicht mehr. Damit ist natürlich die Katastrophe da, denn das ist eine Situation, wo alle aufgeben. Und wenn wir heute sehen, dass im Schnitt, wenn eine Alzheimer-Demenz diagnostiziert wird, wir so von der mittleren Lebenserwartung noch von 8 bis 10 Jahren ausgehen, dann ist ja die Frage, was mache ich mit dieser Zeit, die mir noch bleibt, sowohl für die Erkrankten wie die Angehörigen. Jetzt kann man aufgeben oder man kann sagen, ja gut, es ist nicht mehr so wie vorher, aber das, was da ist, können wir auch genießen. Und für mich ist ganz entscheidend, ich sage dann auch oft zu den Angehörigen, wissen Sie, wir verändern uns alle. Die Frau oder die Braut, die mein Mann am Brautaltar vorgefunden hat, die bin ich heute nicht mehr. Alleine schon äußerlich nicht mehr. Ich habe mich verändert, das Leben hat mich geprägt und jeder neue Tag verändert mich wieder. Und wenn ich in dieser Offenheit auf einen anderen Menschen zugehe, dann ist da schon viel gewonnen. Das Zweite ist, was wir ganz oft sehen, so in unseren Einrichtungen, wenn eine Demenzdiagnose gestellt ist, dann sagen alle, da läuft ja eh nichts mehr und dann wird diesem Menschen nichts mehr zugetraut. Und dann erleben sich diese Menschen gerade in der beginnenden Demenz, bekommen die das noch sehr stark mit als überflüssig. Depression ist oft etwas, was in dieser Phase greift, diese Dunkelheit. Und wenn wir dann zum Beispiel in unseren Tageseinrichtungen mit diesen Menschen arbeiten und die kommen, ich habe eine Situation so im Kopf, wo eine Frau, die sehr früh nicht mehr gut sprechen konnte, jeden Tag Kartoffel geschält hat, fürs Mittagessen, für alle Beteiligten. Und die Angehörigen kamen und sagten, ja, das geht aber nicht. Und dann sagen unsere Leute, ja, warum denn nicht? Ja, die hat eine Demenz. Und dann sagen die, was hat das mit Kartoffelschälen zu tun? Ja, die hat eine Demenz. Die können sich mit dem Messer verletzen. Ich meine, dass sie sich am Schälmesser verletzen, hat ja nichts mit der Demenz zu tun. Das Messer ist immer gefährlich. Und dann haben die Mitarbeiter gesagt, gucken wir mal, diese Frau ist jetzt 85 Jahre alt. Die hat seit ihrem 14., 15. Lebensjahr immer für die Familie Kartoffel geschält. Die kann das und die ist so glücklich, wenn die bei uns hier jeden Tag für alle die Kartoffel schälen kann. Und das ist etwas, das zeigt ihr, wie wichtig sie für uns alle ist. Das gibt ihr Selbstbewusstsein. Außerdem müssen wir dann die Kartoffel nicht schälen. Ist doch auch mal gut. Und alles das, was ich in der Demenz noch an Alltagsfähigkeiten nutze, bleibt auch länger erhalten. Das heißt, ich bin auch therapeutisch unterwegs. Und ich tue etwas für dieses Leben. Ob jemand mit 85 Jahren noch 8 Jahre mit der Demenz lebt oder 3 Jahre, das wissen wir sowieso nicht. Aber die Zeit, die bleibt, die nutzen wir halt und geben diesen Menschen eine Möglichkeit, am Leben teilzuhaben. Und wenn dann auch Angehörige sehen, meine Mutter kann immer noch Kartoffel schälen, ja, dann muss ich doch als Tochter keine Kartoffel schälen. Also ich finde es so wichtig, diesen Blick auf das zu richten, was alles noch da ist und das auch gemeinsam zu genießen. Und wenn Sie mal die Literatur verfolgen, es berichten ja zunehmend Menschen über Erlebnisse mit ihren demenzkranken Eltern, dann spielen diese Momente, wo man wirklich gemeinsam wieder das Leben teilt, eine so wichtige Rolle, dass eben so auch dunkle Momente nicht mehr so an der Oberfläche dominant werden.
In Ihrem Buch beschreiben Sie auch ein Beispiel, was auch für mich gut passt in die Richtung, wie kann man jetzt mit der Demenz klarkommen und eben ja der Betroffene, der leidet ja, wenn er etwas nicht mehr mag, was er vielleicht früher gerne gemacht hat und da etwas zu finden, dass es ihm wieder besser geht, was vielleicht gar nicht so kognitiv als im Kopf, im Bewusstsein passiert, aber dass es sich einfach wohler fühlt. Sie haben das Beispiel von dem Leberwurstbrot drin, ja. Dass ein Mann immer glücklich war, jeden Tag hat er ein Leberwurstbrot bekommen von seiner Frau und jetzt plötzlich im Zustand der Demenz schmeckt ihm das Leberwurstbrot nicht mehr und es ist sogar so, dass es ausspuckt und es verletzt die Frau und sie gibt es ihm wieder hin und es verletzt sie mehr, wenn er es gar nicht mag, bis sie entdecken, dass ihm einfach zum Frühstück inzwischen ein Marmeladenbrot besser schmeckt. Also finde ich ein ganz starkes Beispiel, wie man da nochmal weitergehen kann, dass sich der Betroffene eben auch wohlfühlt.
Ja, und der Punkt ist, wenn dieser Mann keine Demenz hätte, dann würde er vielleicht sagen, Liebchen, weißt du, auch in meinem Alter muss man sich nochmal verändern. Ich würde so wahnsinnig gerne von dir Marmeladenbrot bekommen. Und dann wäre das auch kein Konflikt. Aber er kann sich nicht mehr äußern, er kann gar nicht zeigen, dass er gerne was anderes hätte. Ich meine, wir wissen, dass durch Medikamente Geschmack sich verändert oder das Riechen verändert sich bei ihm. Aber er kann sich nicht mehr artikulieren und dann entstehen so aggressive Situationen in der Familie, die mit viel Enttäuschung verbunden sind. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, sich klarzumachen. Diese Menschen mit einer Demenz haben oft nur noch einen eingeschränkten, sag ich mal, Koffer oder Handwerkskasten an Möglichkeiten, uns zu zeigen, dass sich etwas verändert hat oder dass die Sache jetzt anders ist. Und wir hängen aber an liebgewordenen Gewohnheiten. Und wirklich sich dann zu sagen, ja gut, dann mache ich eben das Marmeladenbrot mit der gleichen Liebe wie das Leberwurstbrot. Der meint nicht mit, der hat jetzt nur den Geschmack verändert. Das ist natürlich für Angehörige, die immer dazwischen sind, eine Herausforderung und eine ungeheure Leistung. Sie sind immer wie Sherlock Holmes unterwegs. Jeden Tag neu. Weil sie nicht wissen, was ist jetzt eigentlich angebracht. Auf der anderen Seite, wenn sie dann sich mal aufs Marmeladenbrot eingestellt haben, ja gut, dann ist es das eben. Also auch diese, ich sag mal, diese Toleranz zu entwickeln, ne? Dann fahren wir eben nicht mehr an die Nordsee, sondern bleiben hier am Chiemsee sitzen. Ist doch auch ganz schön.
Ja, Chiemsee ist sehr schön.
Ja, und Sie haben noch die Berge dazu. In der Nordsee haben wir einen Horizont. Das ist immer eine
Ja.
Frage, was Sie erwarten. Aber das Leben ist immer Veränderung, nicht nur in der Demenz. Wenn Sie morgen einen Schlaganfall haben und haben zwar keine Demenz, aber sitzen im Rollstuhl, dann ist es auch ein Faktum, mit dem wir leben müssen. Das ist dann zwar traurig, aber dann müssen wir halt gucken, wie wir barrierefrei oder barrierearm leben. Ich glaube, das ist für uns die große Herausforderung. Auf der anderen Seite, solange wir selber noch keine Demenz haben und flexibel sind, ist das auch für uns eine Chance? Und dann sage ich immer etwas despektierlich, wenn wir da neu gefordert sind, als Angehörige sind wir wieder in der Demenzprophylaxe, weil wir müssen neue Felder entdecken. Wir müssen neue Fähigkeiten entwickeln. Das ist unsere Herausforderung.
Bei dem Beispiel mit Leberwurstbrot und Marmeladenbrot oder beim Urlaub, da ist es ja schon noch so, dass ja, man, das eine geht nicht mehr und das andere geht gut und ist dann auch mit Ernährung oder mit Erholung verbunden. Ich erinnere mich an ein Beispiel, das nicht mit der Demenz zu tun hat, sondern meine Frau ist Krankenschwester und hat auf einer Intensivüberwachung gearbeitet und hat von einer Frau erzählt, die ganz unglücklich war, weil sie war im Kopf nicht mehr so richtig, nach der Operation eben auch nicht ganz da und war aber immer unruhig, unruhig, bis sie überlegt hatten, die war ihr Leben lang Sekretärin und war es gewohnt, einfach Dinge aufzuräumen. Und sie haben dann mal was ausprobiert und haben Papier zusammengeknüllt und im Krankenzimmer verteilt und ihr gesagt, wir hätten eine große Bitte an Sie. Würden Sie bitte einfach das Zimmer aufräumen? Und hat sie da 2, 3 Stunden gebraucht, um diese ganzen Papierschnipsel einzusammeln und war, hat so meine Frau berichtet, irgendwie der glücklichste Mensch. Und das berührt mich da in der Richtung auch. Das ist jetzt ja quasi eine sinnlose Tätigkeit von außen betrachtet, aber für sie persönlich ist es eine wertvolle Tätigkeit und sie fühlt sich wohl und kann das auch ein bisschen mitgestalten. Das ist ja auch so ihre Idee, dass der Betroffene sein Leben mitgestalten kann, das dann für die Angehörigen auch angenehmer, weil sie ihm vielleicht eine Aufgabe geben können, wo sich die Person einfach dann wohler fühlt und dann auch nicht mehr so quengelt oder so. Das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt, wie ist denn die Stimmung in der Familie?
Aber ich glaube, wir müssen uns mal von diesen ganzen Leistungsgedanken lösen. Sie sagen, das ist eine sinnlose Tätigkeit. Meine Großmutter, mütterlicherseits, hat die letzten Jahre, wenn mein jüngerer Bruder zu Hause war, mit ihm jeden Abend Halma gespielt. Das gibt ja keinen Sinn, also wenn sie Halma spielen. Und die zwei waren ähnlich getaktet. Keiner von beiden konnte verlieren. Also entweder verlor meine Großmutter oder mein Bruder. Es gab jeden Abend Streit. Und meine Großmutter sagte dann regelmäßig, wenn sie verloren hatte, zu meiner Mutter, die wohnte bei uns in der Familie, mit dem spiele ich nie wieder. Und am nächsten Abend brachte die also ihr Halma-Brett und die ganze Familie sagte, jetzt geht's wieder von vorne los. Das macht keinen Sinn, aber es war Lebensfreude, es war Reiz, ja, dieser Wettbewerb und so. Und ich denke, ja, jeder Mensch hat seine eigene Art, Lebensqualität zu erleben. Und wenn ich dann feststelle, ich kann jemandem noch mal etwas geben, was ihn auch wieder seine Fähigkeiten nutzen lässt, das macht Sinn. Das macht Sinn und das ist eine Perspektive. Es kann auch sein, dass jemand zuguckt. Ich habe in einer Pflegeeinrichtung erlebt, wie während einer Messe ein Sitztanz vorgeführt wurde von Menschen im Rollstuhl mit so Tüchern, ne? Und da lebte auch eine Ballettmeisterin, die hatten sie auch dazugestellt. Die hat kein Tuch in die Hand genommen, die hat sich nicht mitbewegt und die hat wie eine alte Ballettmeisterin immer nickend, sehr wohlwollend, also stumm, das Ganze lobend begleitet. Und alle wunderten sich, was macht die da vorne? Ja, die war in ihrem alten Job. Die war Ballettmeisterin und hat da ihre Eleven vor dem Altar im Sitztanz einen Psalm interpretieren sehen. Die war total glücklich. Und ich glaube, das ist so etwas, die Demenz bringt uns auch wieder zu unseren existenziellen Fragen. Was bedeutet denn Leben? Was ist sinnvolles Leben? Und müssen wir etwas leisten können? In unseren Familien in dieser Zeit, um teilhaben zu können. Und das ist für die Familien die maximale Herausforderung. also ich weiß das aus eigenem Erleben. Meine eigene Mutter war 10 Jahre Alzheimer krank und wir haben sehr dunkle Phasen auch durchlebt. Und das ist jetzt nicht so einfach wegzustecken. Aber immer wieder die Frage, was bedeutet das für Sie und wie können wir, wie kann ich als Tochter gut mit ihr leben und sie in der nächsten Phase gut begleiten?
Sie hören Radio Horeb. Heute ist unser Thema in der Lebenshilfe Diagnose Demenz und jetzt. Und unser Gesprächsgast ist Dr. Ursula Sottong. Sie ist von den Maltesern, leitet dort die Fachstelle Demenz. Und Sie können nun mit ihr ins Gespräch kommen, wenn Sie Fragen haben an Dr. Sottong, gerade zu diesem Thema Demenz. Was beschäftigt Sie da? Vielleicht sind es Wissensfragen, vielleicht sind es aber auch ja, persönliche Fragen, mit denen Sie mit ihr ins Gespräch kommen möchten. Dazu soll jetzt Raum sein in dieser Sendung. Ja, Demenz wird immer mehr ein Thema in unserer Gesellschaft. Kommen Sie mit uns ins Gespräch. Die Telefonnummer für diese Sendung ist 089 517 008 008. Ich wiederhole nochmal diese Telefonnummer für Ihre Fragen an Dr. Ursula Sottong zum Thema Diagnose Demenz. 089 517 008 008. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich heiße Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Dr. Ursula Sottong. Sie ist Medizinerin, Gesundheitswissenschaftlerin und Silvia Hemmet, Ärztin, Trainerin und Ärztin. Silvia Hemmet ist eine Stiftung gegründet von König Silvia von Schweden. Nach ihrer Erfahrung, wie es Dr. Ursula Sottong vorhin geschildert hat in der Sendung, der eigenen Mutter, die auch mit Demenz zu kämpfen hatte, wo sie dann eben Silvia Hemmet, das bedeutet auf Deutsch Silvias Heim, ein Haus, eine Stiftung gegründet hat, die über Schweden nun auch in Deutschland mehr und mehr greift. Und Dr. Ursula Sottong leitet die Fachstelle Demenz bei den Maltesern in Köln. Und Sie können mit ihr ins Gespräch kommen. Ich sage nochmal die Telefonnummer für diese Sendung. Das ist 089 517 008 008. Und diese Nummer hat Frau Schmitz aus Dormagen gewählt. Grüß Gott, Frau Schmitz.
Grüß Gott. Ich darf sprechen, ja?
Ja.
Ja, ich habe mir selbst etwas verordnet, Vorbeugen. Das wollte ich anderen vielleicht auch mitgeben als Hilfe. Und zwar spiele ich täglich mehrmals Memory.
Okay, schöne Idee. Mehrmals Memory täglich. Spielen Sie es mit Leuten zusammen oder für sich alleine?
Alleine.
Okay.
Meistens ja. Alleine so oder wenn jetzt mal jemand zufällig Lust hat, mit mir zu spielen, lade ich ihn natürlich dazu ein. Aber sonst habe ich gedacht, das ist eine gute Vorbeugung.
Ganz herzlichen Dank, Memory. Ich denke, die meisten von Ihnen werden Memory kennen.
Ja.
Das ist dieses Spiel, wo man Karten verdeckt auf den Tisch legt und dann die Paare sucht. Ja?
Ja, ja.
Und dann sein Gehirn trainiert, weil man sich eben merkt, wo ist das eine oder das andere Bild. Ganz herzlichen Dank, Frau Schmitz.
Bitte.
Schöne Grüße nach Dormagen.
Ja, danke, gleichfalls.
Dr. Sottong, das ist ein schönes Beispiel für ein Spiel, wo sich jemand einfach selber trainiert.
Ja, es ist natürlich Memory, wenn man das selber spielt als Erwachsener, schon eine Leistung. Sie werden ja gegen Kinder in der Regel nicht nie gewinnen, weil die ja nochmal anders vernetzt solche Bilder im Auge haben. Also sowas zu machen ist nicht schlecht. Wichtig ist nur, dass man auch andere Spiele spielt und vor allen Dingen mit anderen Menschen, wo man nochmal herausgefordert wird. Also das eine ist, selber etwas für sich zu tun, aber wenn Sie jetzt zum Beispiel mit einer zweiten Person Memory spielen, die nochmal andere Kombinationen für Sie aufdeckt, die Sie nicht steuern können, das wäre dann, sag ich mal, das Tüpfelchen auf dem I, um dann wirklich nochmal mehr Synapsen auszubilden. Und der Punkt ist, und Sie reden dann auch mit den Leuten, also die Bewegung, die Herausforderung und das Gespräch, das wäre dann top.
Okay. Also schon mal eine gute Richtung über Spiele, soziale Kontakte, sich zu trainieren. Da geht ganz viel in den Synapsen, wie Sie sagen.
Okay. Wir bilden das Phänomenale ist, es gibt Untersuchungen, wir bilden auch wieder neue Verbindungen aus. Unser Gehirn ist ja, muss ich das so vorstellen, unsere Nervenzellen reden ja miteinander. Und die Stellen, an denen sie miteinander reden, in Kontakt kommen, das sind die sogenannten Synapsen. Das sind im Grunde genommen die sogenannten Kontaktstellen. Und wenn ein Kind geboren wird, hat es ja noch nicht so viele. Und über die ersten Lebensjahre bilden wir immer mehr diese Kontaktstellen aus. In allen Gehirnregionen und speichern eben Informationen. Im Laufe der Demenz gehen viele von diesen Kontaktstellen verloren. Und das, was wir wissen, darum reden wir immer wie heute von lebenslangem Lernen, ist, wenn wir uns neuen Herausforderungen stellen, also, und das heißt ja auch, wenn wir mit anderen zusammenkommen, die fordern uns ja heraus, weil die uns ansprechen und zu Themen, auf die wir vielleicht gar nicht vorbereitet sind im Moment, dann wird unser Gehirn aktiviert und bildet wieder neue Kontaktstellen aus. Und diese Kontaktstellen sind ganz wichtig. Das heißt, wir können eigentlich bis zum Ende nochmal etwas dafür tun, um unser Gehirn besser zu vernetzen. Und wenn jetzt die Hörerin aus Dormagen also Memory spielt, das ist ja schon mal eine Herausforderung, aber die bleibt ja auf Dauer gleich. Und wenn sie jetzt mit einer zweiten Person Memory spielt, die das Memory anders angeht und andere Karten offenlegt, dann wird sie nochmal anders gefordert. Und wenn die dann nochmal miteinander reden, werden nochmal andere Gehirnareale gefordert. Und dann sind wir im Optimum angekommen.
Okay.
Das ist das Gleiche, wenn Sie jeden Tag nur Kreuzworträtsel machen. Ich mache selber wahnsinnig gerne Kreuzworträtsel. Dann können Sie, wenn Sie eine Tageszeitung haben, feststellen, wann derjenige, der die Rätsel entwickelt, sich verändert, weil Sie haben immer ähnliche Begriffe. Und wenn Sie dann sich herausfordern wollen, dann wechseln Sie mal die Tageszeitung oder gehen dann mal zur Kirchenzeitung, wo Sie jemand anderen haben und müssen plötzlich ganz neue Begriffe finden. Und das ist die eigentliche Herausforderung für unseren Kopf.
Unser Thema heute heißt Diagnose Demenz. Und jetzt und aus Limburg ruft uns Frau Wolf an. Frau Wolf?
Guten Tag. Mein Mann hat diese Body-Level-Demenz.
Ja.
Und das sind jetzt schon ein paar Jahre her. Ich musste ihn schon mal abgeben, als ich meine Hüfte operiert bekam. Und es ist so schwierig. Alle wollen ihn festbinden oder sonst was. Und er war ein Mensch, der sehr, sehr sensibel und also ein herzlicher Mensch, der sich immer bedankt hat, entschuldigt hat. Und er hat aber einen Innoschaden, er hört nur dunkle Frequenzen, und die stärker als alle anderen.
Mhm.
Das heißt, er konnte nicht gut in Kommunikation treten, wenn viel gesprochen wurde untereinander, also kreuzig quer einfach. Und der ist aber Techniker gewesen, von daher hat er sich auf seinen Computer konzentriert, weil er auch in einer Firma gearbeitet hat, Motorola. Und was ich sagen will, ist einfach durch sein Gehör. Und er ist noch am Auge operiert worden und das zweite Auge ist nicht geworden. Da fingen die Symptome an, also er hat gemeint, die Decke kommt runter und so Sachen. Dann bin ich noch an der Schilddrüse operiert worden und er hat Schnee geschaufelt und kam rein und war ziemlich fertig. Und ich dachte, es ist ja früh, warum soll er sich nicht hinlegen? Und da kam diese Panik raus und ich habe ihn zum Arzt gefahren. Er kam auf die Neurologie und man stellte dann fest, er hätte die Body-Level-Demenz.
Mhm.
Und jetzt sind halt einige Jahre vergangen. Ich habe versucht, ihn zu Hause zu halten und bin im Moment in der Situation, dass ich ihn abgeben musste.
Mhm.
Ein Pflegeheim. Ich hatte vorher versucht, ins Café Malta in Limburg zu kommen mit ihm und wollte auch mit selber das Buschen fahren.
Ja.
Und da er selber auch Essen auf Räder ausgefahren hat und beim Harmoniefest die Gäste gefahren hat, was er gerne gemacht hat, Autofahren und für durchaus einen Dienst und alles, das ging jetzt nicht. Und ich dachte, wenn ich jetzt fahre und wir waren im Buschen und er hat plötzlich gemerkt, dass die in eine andere Richtung fahren, das hat er wahrgenommen. Aber es wurde ihm einfach übel genommen und ich habe versucht zu beruhigen und wir kamen dann beim Café Malta an und er kam auf diese Bridget, geht man da hoch, um in diesen Raum zu gehen, wo dann das Café ist.
Mhm.
Und da kam er dann in Panik, er hat früher mal im Bahnhof gewohnt und hatte böse Erinnerungen auch von seinem Vater her, der sehr schwer krank war vom Krieg zurück. Und ja, es sind so viele Sachen zusammengegangen. Dann hieß es gleich, nee, das geht nicht hier, das geht nicht. Also ziemlich forsch. Und ich habe gesagt, lasst mich mal alleine, ich komme mit ihm rein. Dann bin ich mit ihm rein und ich habe gemerkt, diese ganzen Spiele und alles überforderte ihn. Und ich habe ihn einfach aufs Sofa gelegt und habe ihn ruhen lassen. Und dann hat er zwischendurch anfangen zu sprechen und wollte da was einwerfen beim Spiel. Und das fand ich so gut, hat aber dann nicht durchgehalten und sagte immer, ich denke, wir wollen Kaffee trinken. Das war mir einerseits peinlich,
Frau Wolf, ganz herzlichen Dank, dass Sie...
Er ist jetzt im Pflegeheim und die Bewegung, die er braucht, er ist jeden Tag Rad gefahren. Er ist jetzt das, was ihm viel bedeutet hat, alleine bis zum Gottesdienst nebenan zu laufen.
Frau Wolf, darf ich Sie mal, dass wir ein bisschen auch am Thema gerade dranbleiben. Ganz herzlichen Dank, das ist ein ganz schweres Schicksal, das Sie jetzt gerade beschreiben. Vor allem diese Situation, eben, dass Sie Ihren Mann ins Pflegeheim abgeben mussten, was ich raushöre, was Ihnen ganz schwer fällt. Über diese Body-Levy-Demenz werden wir in der nächsten Sendung am 7. März ausführlicher sprechen, was das genau ist. Müssen wir jetzt nicht erklären, das machen wir dann. Aber Frau Sottung, jetzt vielleicht nochmal auf diese Situation. Das ist ja oft, dass Sie auch mitbekommen, diese Spannung. Wie lange kann ich jemanden zu Hause behalten und wann muss ich jemanden abgeben in eine Einrichtung und wie geht es ihm denn dort? Weil das ist ja auch eine große Angst, die bei vielen mitschwingt, weil vielleicht auch Vorurteile da sind oder auch negative Erfahrungen mit Pflegeheimen.
Also vielleicht mal nur kurz zur Lewy-Body-Demenz. Typisch bei Lewy-Body-Demenz sind sogenannte Halluzinationen. Und wenn jemand dann in eine neue Umgebung kommt oder mit anderen Menschen in Kontakt kommt, ist es manchmal vom Verhalten schwierig. Also es kann eine echte Überforderung sein, dann zum Beispiel in so eine neue Gruppe zu gehen. Und das ist auch eine Situation, wir müssen uns vorstellen, wenn in der Demenz hat so ein Mensch, egal welche Demenzform, immer weniger die Möglichkeit, die verschiedenen Einflüsse zu filtern. Das Gehirn ist schnell überfordert. Also das, was wir als anregend erleben, kann für einen Demenzkranken eine Überforderung sein. Das ist ja immer eine Frage der Dosierung. Und diese Menschen brauchen möglicherweise immer mehr Ruhe. Oder immer mehr Monotonie, immer mehr vom Selben, wo wir denken, die müssten eigentlich Langeweile haben. Dann kommt der Punkt, ob das jetzt das Hören ist oder das Sehen oder auch die Möglichkeit zu sprechen, wo wir nicht mehr mit jemandem anderen reden können, aber in Kontakt treten können. Wir nennen das ja immer so hochgestochen nonverbale Kommunikation. Das erleben wir selber auch. Wir sind krank, wir haben Angst, wir ertragen vielleicht gar nicht, wenn das Radio läuft, aber jemand hält mit uns die Hand, der uns sehr vertraut ist. Das ist natürlich eine hohe Schwierigkeit und manchmal reicht das nicht mehr, weil wir selber auch möglicherweise in einem Alter sind, wo wir selber Unterstützung brauchen. Und dann ist der Punkt, wenn man dann feststellt, es geht gar nicht mehr unter den häuslichen Bedingungen, bei allen Möglichkeiten, die wir haben, bei Pflegedienst, bei offenen Angeboten, dann kommt der Punkt, wo man sich sagt, wir haben uns doch versprochen, immer zusammen zu bleiben. Ich habe meiner Mutter, meinem Vater gesagt, ich halte dich in den vier Wänden und es geht nicht mehr. Und dann sage ich immer, dann kommt es darauf an, dann geht es wieder um die Frage von Lebensqualität. Vielleicht ist es einfacher oder besser, das kann man gar nicht beurteilen, wenn dann jemand in einer Wohngruppe lebt, in einer Pflegeeinrichtung und da versorgt wird und ich dann möglicherweise die Zeit, die ich ihm auch schenken will, jeden Tag dahin gehe und diese Zeit verbringe, aber dann selber entlastet bin und selber mich wieder erholen kann. Und ich glaube, das ist ganz schwer auch zu ertragen. Da ist jetzt jemand in einer anderen Einrichtung, wo ich ihn nie hingeben wollte. Und ich bin da selber auch Gast. Oft ist es so, dass, und das ist ja auch gerade, was die Hörerin aus Limburg sagte, wir denken erst über andere Lebensformen nach, wenn gar nichts mehr geht, weil das mit der Umgebung nicht geht, weil ich selber nicht mehr kann, weil die ganze Situation auch wirklich eskaliert. Und da ist, glaube ich, auch der Schritt, sich selber zu sagen, ich muss jetzt akzeptieren, ich kann jetzt nicht mehr so, aber ich möchte mit diesem Menschen noch den nächsten Weg gehen und dann zu sagen, unter welchen Bedingungen. Wir erleben natürlich schon gelegentlich, dass Leute, die von zu Hause in eine Pflegeeinrichtung kommen, plötzlich sehr schnell sich verschlechtern, weil das, was sie zu Hause noch getan haben, vielleicht in der Pflegeeinrichtung für sie getan wird. Das ist ja auch dann eine Frage, mit den Mitarbeitern dort zu reden und zu sagen, wissen Sie, auch wenn mein Mann länger braucht, der kann sein Brot noch selber machen, lassen Sie den länger am Frühstückstisch sehen, weil diese Fähigkeit würden wir gerne noch erhalten. Das ist dann auch eine Frage des Dialoges. Nur, wenn dann eine bestimmte Phase in der Demenz erreicht ist, dann ist es auch schwer zu akzeptieren, das können wir nicht mehr zurückholen. Und ich glaube, das tut wahnsinnig weh.
Das tut sehr weh und das haben wir gehört, auch jetzt gerade am Telefon, macht uns sehr betroffen, Frau Wolf. Alles Gute für Sie und ja, auch für Ihren Mann, alles Gute. Dr. Sötong, ich würde aber gerne noch nachfragen, auch Ihre Erfahrung nach, gerade mit Pflegeeinrichtungen. Sie haben ja beschrieben, dass diese Demenzerkrankung sehr vielschichtig sein kann, sehr viele Gesichter haben kann, die auch unterschiedlich zu behandeln sind. Und wie ist Ihre Erfahrung mit Pflegeeinrichtungen? Sind die darauf schon eingestellt oder sagen die, der ist halt, oder die ist halt an Demenz erkrankt, da gehen wir halt alle mit allen gleich um?
Also die Zahlen sagen, dass wir heute davon ausgehen, dass in den Pflegeeinrichtungen etwa 60-70% der Bewohner eine Demenz in irgendeiner Form haben. Das ist nichts anderes als zu sagen, die Pflegeeinrichtungen, die Wohngruppen oder so, die kennen dieses Phänomen der Demenz. Nur ist es so, dass wir natürlich als Angehörige denken, ich hätte gerne eine individuelle Betreuung, aber wenn Sie dann so heute unsere Pflegeschlüssel sehen, dann haben Sie möglicherweise mehrere Personen und eine Betreuungskraft. Das hat natürlich in den letzten Jahren dazu geführt, dass sogenannte Alltagsbegleiter eingestellt worden sind, die jenseits der Pflege, also wenn die meisten, die dann in die Einrichtung kommen, sind ja auch eher inkontinent oder sitzen schon im Rollstuhl oder so, dass da Menschen sind, die mit ihnen den ganz normalen Alltag leben. Frühstücken, Musik hören oder so. Und nun haben natürlich viele Angehörige auch die Erwartung, also wenn jetzt schon mein Vater, meine Mutter, mein Mann, meine Frau da hinkommen, da muss da jetzt was passieren. Und das kann schon sehr konfliktreich sein, denn das, was die Menschen oft brauchen, sind auch Pausen. Auf der einen Seite Aktivierung, und Aktivierung kann auch bedeuten, sich selber anzuziehen, selber zum Tisch zu gehen, selber das Frühstück zu machen, zuzugucken, wenn ein Kuchen gebacken wird. Aber es kann eben auch sein, dass ich erstmal eine Ruhepause brauche, um mich zurückziehen zu können. Und das wird zunehmen, diese Phasen der Entspannung, die ich brauche. Und da ist es ganz wichtig, dass die Angehörigen und die Mitarbeiter in den Einrichtungen miteinander im Gespräch bleiben. Und gerade bei diesem Ansatz von Silvia Hemmet, das ist für mich so das Zentrale. Die Botschaft ist, wir sitzen alle in einem Boot. Und das heißt dann, Ganze heißt Team. Wir können nur alle gut miteinander weitergehen. Die erkrankte Person, die Mitarbeiter der Einrichtung, der Hausarzt, wer auch immer, und die Angehörigen, die Freunde. Wenn wir immer wieder zusammen im Gespräch bleiben und gucken, was ist jetzt der nächste notwendige Schritt? Ist es vielleicht hilfreich, dass ich nachmittags komme, wenn mein Vater wieder wach ist und ich mit ihm spazieren gehe, immer die Runde, die er gewohnt ist? Ist es vielleicht hilfreich, dass ich morgens zum Frühstück dazugehe und dann eben dabei bleibe, bis meine Mutter fertig ist, weil die anderen schon was anderes machen und die dann vielleicht erst eine Ruhepause braucht? Es ist so wichtig, miteinander immer wieder diese Schritte zu gehen und im Team zu sehen, also miteinander kann man auch diese letzten Jahre, manchmal sind es ja auch nur Monate oder Tage, gestalten.
Sie hören Radio Horeb. Heute ist unser Thema bei der Lebenshilfe Diagnose Demenz und die Frage, wenn diese Diagnose gestellt ist, was dann? Und jetzt ist die Frage. Und von daher... Schön, dass Sie hier bei uns dabei sind, uns zuhören. Und aus Mönchengladbach ruft uns Frau Kudok, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, an. Frau Kudok?
Ja, das stimmt. Mhm. Ja. Bin ich dran?
Ja.
Ja, guten Morgen. Mit wem wende ich jetzt? Ist die Frau Doktor auch da? Ja,
ja, ich höre Ihnen zu.
Ja, also ich habe ein Problem mit meinem Mann. Wir sind 50 Jahre verheiratet und jetzt, er nimmt schon jahrelang Cortison. Cortison wegen Lunge. Er hat früher gearbeitet in Nein, Aussagen sind auch ein bisschen so komisch. Ich komme aus Schlesien. Also das müssen Sie berücksichtigen.
Kein Problem.
Er nimmt das Cortison. Und von 4, 5 Jahren hat er sich sehr verändert. Er ist sehr nervös geworden und schreit in der Nacht und er macht mir Gerüche. Er war früher Elektriker auch.
Ja.
Und macht mir Gerüche durch die Kabel, aber die Kabel sind manipuliert. Das hat ein Elektriker festgestellt, ein fremder Elektriker, habe ich ihn hier eingeladen. Und der hat gesagt eben, dass die Kabel sind manipuliert. Dann haben wir einen Schnelltermin gemacht bei einem Neurologe. Und der Neurologe hat zugehört, aber hat nicht geglaubt, dass das möglich ist, durch Elektrokabel Gerüche machen. Geräusche und Gerüche. So, er sagt, das ist nicht möglich. Ich muss vielleicht mich untersuchen. Hat er mir eine CT verschrieben. Ich musste dann in meinem Ort Mönchengladbach die CT machen. Und der Radiologe hat festgestellt, es ist keine Blutung, es ist keine Störung und kein Tumor. So. Und mein Mann musste nichts machen. Aber das hat alles weiter gedauert, was er da machte mit dem Gerüchen. Und meistens hat er das in der Nacht gemacht. Ja, und am Tag, da war er zu allen freundlich, vor allem zu den Nachbarn, hilfsbereit. Und zu Hause auch. Bei mir hat er auch mir geholfen beim Gemüseschneiden. Oder ging er in den Laden, hat er eingekauft. Nur wieder in der Nacht kam das wieder.
Mhm.
In der Nacht, so. Ja, da haben wir dann noch einen zweiten Neurologe schon in Mönchengladbach aufgesucht. Und der sagte, das ist nicht möglich, dass er sowas macht durch Elektrokabel.
Frau Budok, darf ich rückfragen? Gehen Sie davon aus, dass er eine Demenz hat, Ihr
ja.
Mann?
Ich habe noch keine Diagnose gestellt.
Ah ja, okay.
Ja, das werde ich aber noch ganz schnell was sagen.
Mhm.
Der Arzt hat mir die Tür aufgemacht. Er sagt, ich habe Halluzinationen, er wird mit mir nicht reden. Nur mein Mann sagte, er kann mich amtlich behandeln lassen. So. Und dann noch was. Zweiter Arzt hat auch gesagt, das hört sich an wie ein Krimi. Also kein Arzt hat festgestellt und uns beide zur Untersuchung geschickt. Nur der eine mit der CC, der erste. Und die zwei anderen haben uns keine Diagnose gestellt, nichts zur Untersuchung geschickt, aber die Gerüche waren weiter. So, und jetzt sage ich, was mache ich jetzt?
Ja, darf ich die Frage an Dr. Sötung weiterstellen? Dr. Sötung, Sie kennen ja auch Situationen wie diese. Also es geht ja hier darum, die Demenz einerseits festzustellen, aber dieses Beispiel wirft ja nochmal den Blick zurück auf die Angehörigen, die ja da auch betroffen sind, sodass eine Rückfrage stattgefunden hat.
Also ich meine, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das eine ganz komplexe Situation. Der Ehemann, der aufgrund seiner veränderten Lunge Cortison bekommt und der anscheinend auch jetzt nachts Sauerstoff hat, wenn ich das richtig sehe, oder?
Ja, ja.
Genau. Ja. Was auch Geräusche macht, der über Nacht, über Tag ansprechbar ist, aber möglicherweise nachtaktiv ist und sie sich belästigt fühlen. Und sie Dinge wahrnehmen, die anderen nicht wahrnehmen, weil sie nachts nicht dabei sind.
Weil keiner hier da ist, eben.
So. Von daher ist es halt die Frage, es ist so schwierig, auch wenn ich jetzt in Köln bin, zu antworten, aber am besten wäre es zu gucken, ob jemand anders mal nachts dazukommen kann. Aus ihrer Familie, der das mit ihnen beobachtet, um das Ganze ein bisschen objektiver zu haben und dann nochmal mit dem Hausarzt zu überlegen, was man machen kann. Weil das können ja unterschiedliche Sachen sein. Das kann man jetzt von hier sehr schlecht beurteilen. Also am einfachsten ist es, wenn jemand aus ihrer Familie einfach nachts dazukommt und das Ganze sich auch mal anguckt. und mit ihnen darüber redet, ob wie die Wahrnehmungen sind. Sonst haben sie immer ihre Aussagen und niemand, der auch ihren Mann mit beobachtet. Und dann kann man die nächsten Schritte mit dem Hausarzt oder wem auch immer einleiten.
Ich wollte noch was sagen. Mein Mann ging zum Gesundheitsamt. Er hat sich beschwert, dass ich ihn belästige. Und vom Gesundheitsamt kam ein Mitarbeiter und ein Psychiater. Und der hat sich hier alles angeschaut in unserer Wohnung, wie das so läuft. Und der Psychiater einfach sagt, wenn ich ihn so belästige, da brauche ich. Ich brauche die Betreuung. Er hat mir geraten, ich soll die psychiatrische Klinik besuchen und er sagt, soll ich freiwillig gehen? Wenn ich nicht freiwillig gehe, da ruft er die Polizei und wird er mich mit der Polizei in die psychiatrische Klinik bringen.
Wir merken schon, wie schwierig das auch auf die Beziehungen geht, wenn so Diagnosen entstehen und der eine Partner dann die Befürchtung hat und das wieder auf den anderen Partner zurückfällt. Also wir können das jetzt nicht abschließend das auch am Telefon so behandeln, aber für mich bleibt hängen, wie stark eben auch die Belastung dann für die Familie hereinkommt. Ich würde gerne noch jemanden in die Sendung reinnehmen. Wir sind schon relativ spät in der Sendezeit, aber das vielleicht noch ein Beispiel hören. Aus Leipzig ruft uns Frau Tischler an. Frau Tischler?
Ja, hallo.
Ja, grüß Gott. Schön, dass Sie so lange gewartet haben. Haben Sie eine Frage an Dr. Sötong, oder?
Ja, ich wollte die Frage, oder besser gesagt, ich wollte dazu erstmal vielen Dank, dass Sie sich diesem Thema so stellen. Ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema für beide, für die Leute, die Demenz haben und die sie betreuen. Das heißt, ich persönlich habe auch meine Mutti, die Demenz hatte, betreut und habe da Erfahrungen gemacht, die ich nicht geglaubt habe, sozusagen. Ich habe ein Büchlein gekauft, unter anderem, das heißt, jedenfalls Frau Janssen geht tanzen. Und da bin ich jedes Mal hingefahren und habe ihr daraus vorgelesen. Das ist so ungefähr, was ist das für ein Kleidungsstück? Da habe ich ihr vorgelesen, und Windbläs, das und das und Wolle. Und dann hat sie gleich gesagt, das ist doch ein Schal.
Mhm.
Ja? Und immer wieder, oder es ist eine Mütze, oder wir haben Lieder von Kinderlieder gesungen, habe ich angefangen, steht drin, was ist das für ein Lied? Und habe angefangen und sagte, das weiß ich doch. Und da hat sie es gesungen.
Mhm.
Und da hat sie sich jedes Mal echt gefreut, wenn wir dort waren. Ich habe jedes Mal das gleiche Buch, ich habe jedes Mal fast die gleichen Stellen genommen und jedes Mal war das für sie wie eine erfüllte Zeit.
Sehr schön.
Dass sie das noch weiß und dass sie das überhaupt noch weiß. Und dann war sie so, hat ab und zu mal was verkehrt gesagt, habe ich nicht korrigiert. Ne?
Mhm.
Aber ich glaube, das ist jetzt der Baum, habe ich gesagt. Ach ja, stimmt, das ist der Baum, wenn sie es zu zeitig gesagt hat. Und sie hat schon starke Demenz und ich hätte nicht geglaubt, dass sie das erkennt jedes Mal.
Mhm.
Und da gibt es noch andere Sachen. Es war sozusagen mein Problem, sie so anzunehmen, wie sie ist.
Genau.
Wie Sie das auch schon gesagt haben, mein Problem und keine Leistung und keine Forderung und nichts, sondern einfach sagen, ich habe hier was, ich lese dir das vor und weil ich kann, vielleicht gefällt dir das. Ne? Und dann hat sie, das ist schön.
Ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf. Ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Sötong. Sie wollten da, glaube ich, was dazu sagen gerade.
Ja, ich meine, das ist eine gute Zusammenfassung, ne? Dass man sich auf das einlässt, was dem anderen Freude macht. Das ist ja fast wie eine Liebesbeziehung. Also in jungen Jahren, wenn wir uns verlieben und umeinander werben, dann fällt uns das leichter als in späteren Jahren. Ne? Also von daher ist es wieder zu gucken, was macht dem anderen Freude, wie die Hörerin aus Leipzig das auch sagt. Ne? Und sich erwartungslos dem anderen zu stellen. Und da kam jetzt so viel Freude auch durch, ne? Dass die Mutter sich daran freut und ich selber auch merke, ich kann etwas dazu beitragen, dass diese Stunden wertvoll sind. Ich glaube, das ist ein Geschenk, was man sich gegenseitig machen kann, bei aller Schwere des Themas.
Ich finde es auch die Beispiele, auch nochmal vielen Dank an Frau Tischler, die Beispiele sehr vielschichtig, die angekommen sind. Danke für Ihre Höreranrufe, dass Sie die Sendung jetzt so mit Ihren Fragen so bereichert haben. Wir haben das ganze Spektrum gehabt von hohem Leid, auch von wie gehe ich mit der Situation um, von dem Beziehungsstress, der entsteht, aber auch einer Freude, die stattfinden kann im Miteinander, wenn es denn gelingt. Und Sie wollen ja, Dr. Sertong, mit den Maltesern Mut machen, dass man trotz einer Demenz noch das Leben gestalten kann. Das nächste Mal dürfen wir Sie wieder hören am 7. März. Das ist ein Dienstag und da freuen wir uns schon drauf, dass Sie uns da wieder zur Verfügung stehen. Dann werden Sie mehr darauf sprechen, wie jetzt diese Diagnose auch stattfindet, welche Formen von Demenz es gibt. Wir haben darüber gesprochen, dass es ganz viele Formen gibt, aber das wird nochmal näher betrachtet, auch wie man diese Formen dann behandelt. Dazu laden wir ganz herzlich ein, dann am 7. März für heute. Ganz herzlichen Dank, Dr. Ursula Sertong, für diese Sendung.
Ja, gerne. Wiederhören.
Wenn Sie einfach mehr Informationen zu dieser Sendung und zu dieser Reihe haben möchten, die wir Ihnen anbieten hier über die Demenz, wenden Sie sich bitte an unseren Hörerservice. Das ist folgende Telefonnummer 08328 921 110. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken für Ihr Dabeisein und Ihr Zuhören. Unser Ziel ist es, diese Krankheit der Demenz zur Sprache zu bringen, damit sie an Schrecken verliert. Gerade auch, wenn man erfährt, wie der Betroffene sein Leben und trotz der Demenz noch mitgestalten kann. Also es ist nicht zu Ende mit einer Demenz, sondern man kann noch vieles rausholen. Und das wollen wir eben in diesen Sendungen weiter herausholen. Wie gesagt, am 7. März ist die nächste Sendung. Dazu herzliche Einladung, dass Sie dann auch wieder Radio Horeb einschalten. Ich darf mich von Ihnen für heute verabschieden. Dies war die Lebenshilfe mit Bodo Klose.